Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Mir ging so ein Gedanke durch den Kopf. Stell dir vor, wir würden jetzt den Gottesdienst beenden und nach Hause gehen. Wie würde es dir dann gehen? Oh, das war doch kein richtiger Gottesdienst. Warum habe ich mich überhaupt aufgemacht? Wir haben eben gerade für verfolgte Christen gebetet. Und das ist eine heilige Agenda, die Gott uns gibt. Und es ist gut, dass wir das machen. Wenn wir jetzt nach Hause gehen würden, dann wäre das nicht umsonst gewesen. Ich hoffe, dass wir diesen Blick bekommen, weil wenn Dinge weit weg sind, wenn sie uns nicht betreffen, ist es manchmal vielleicht schwierig anzudocken. Aber es ist so wichtig, dass wir Gebetsleute sind, zuallererst. Dass wir zuallererst Gebetsmenschen sind, die ihren Herrn anrufen. Wisst ihr, ich bin ja mit viel Elend und mit viel Not konfrontiert, jede Woche. Und man fühlt sich oft so ohnmächtig. Man wünscht sich irgendwo den Knopf zu finden, auf den man drücken kann. Und dann funktioniert endlich wieder alles. Egal ob geistlich, seelisch oder körperlich. Und dann steht man da, was soll man machen? Aber Gott manövriert uns genau in diese Situation. Warum? Weil wir in allererster Linie Gebetsmenschen sind. Und das ist das Größte, was wir tun können, auch wenn es so schwach wirkt. Es ist das Größte, was wir tun können, unseren Vater im Himmel anrufen, dass er sich erbarmt und dass er in der Kraft des Heiligen Geistes im Namen seines Sohnes Jesus handelt. Darum ist es gut, dass wir für unsere verfolgten Geschwister gebetet haben. Ich möchte gerne mit euch unsere Predigtreihe fortsetzen. Matthäus 9, Vers 27 bis 31. Wir haben es eben gerade in der Lesung gehört. Vielleicht fragt sich jemand, Mensch, das Jahr hat mit so vielen Predigten über Heilung schon geendet. Pastor, warum noch mehr Heilung? Noch mehr Botschaften über Heilung? Hast du irgendwie ein Spleen? Hast du ein Faible für dieses Thema? Zuallererst habe ich ein Faible für das Wort Gottes. Und wir gehen einfach Passage für Passage durch. Und Gott möchte uns dieses Thema an unser Herz drücken. Also wenn du Gefühle in dir aufkommen spürst, und das kann gut sein, das kann gut passieren, dass man irgendwie sich getriggert fühlt so von dem, was Sonntag für Sonntag kommt, ich kenne sowas auch, dann lass dich daran erinnern, Gott gibt dir diese Dinge, um dich etwas zu lehren. Das ist nämlich Gottes Wort und er möchte uns zeigen, dass Jesus voller Erbarmen ist, voller Liebe zu uns, auch wenn wir viele Dinge nicht verstehen. Aber Gott ist jemand, der sich uns offenbart und nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Und wir lesen hier in unserem Vers 27 folgende Worte. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien und sprachen, erbarme dich unser Sohn Davids. Also zwei Blinde folgen auf einmal diesem Jesus und sind in seiner Gefolgschaft und laufen ihm hinterher und rufen und schreien ihm hinterher. Wie kommt es überhaupt, dass plötzlich sich zwei Blinde aufmachen und hinter Jesus her sind? Wenn du dir die Kapitel 8 und 9 zu Gemüte führst, wirst du merken, Jesus hat schon eine ganze Menge getan. Er hat in der Kraft des Geistes gewirkt und Menschen begegnet und sie wiederhergestellt. Und wir lesen in dem Vers vor unserem Text, wer eine Bibel dabei hat, der ist jetzt klüger, aber ich lese es euch, weil ich auch voller Erbarmen heute Morgen bin. Vers 26 heißt es, nachdem er ein Mädchen vom Tode auferweckt hat, heißt es, und die Kunde hiervon ging hinaus in jene ganze Gegend. So, Jesus hat gewirkt und das ging hinaus. Menschen haben von Jesus gehört und sie haben Dinge mit ihm verbunden und sind daraufhin ihm hinterhergelaufen. Sie hörten etwas von Jesus, was in ihnen eine Anziehungskraft auslöste, dass sie gesagt haben, das ist so ein Magnet, dass ich merke, hier ist eine Bewegung hin zu diesem Jesus. Das muss zusammenkommen, was zusammengehört. Hier ist Anziehungskraft. Sie wollten unbedingt in seine Nähe. Das, was sie von Jesus erkannt haben, gehört haben, brachte sie in seine Nähe. Ich frage dich heute, was bringt dich in seine Nähe? Wir sind ja viele heute hier. Und wir sind ja hier nicht nur allein, sondern da hinten im Raum sitzen auch noch einige. Was bringt dich denn in die Nähe, Jesu? Diese Blinden wussten ganz genau, was sie erwarten, was ihre Hoffnung ist, was ihre Sehnsucht ist. Hätten wir sie gefragt, hätten sie sofort sagen können, nun, das ist es, was uns beschäftigt. Das ist das, was uns antreibt und motiviert. Und ich frage dich, was motiviert dich heute? Das ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen, weil wir können als Christen sehr schnell in so einen Trott kommen, in so ein ritualisiertes Ding. Ich bin nun mal hier, weil ich nun mal hier bin. Pastor, sei froh, dass ich hier bin. Mach weiter mit deinem Programm. Nee. Was beschäftigt dich? Was ist da an Magnetfaktor, der dich hierher kommen lässt? Das sind Männer, die sind uns ein Vorbild. Oder sind es Männer? Sind zwei Blinde? Ich weiß nicht, ob. Ich vermute mal, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich auch nicht gut gelesen, ja. Aber auf jeden Fall zwei Blinde, darauf können wir uns einigen. Das sind Menschen, die sind auf Jesus fokussiert und wollen seine Nähe. Sie haben einen Grund, sie haben eine Hoffnung, die sie auch erwähnen können. Und ich glaube, dass wir uns als westliche Christen angewöhnt haben, Jesus ohne Erwartung nachzufolgen. Wir sind so im Spiel, so, ich bin Christ, aber habe ich jetzt eine Hoffnung? Sehne ich mich nach einem Eingreifen des Herrn? Erwarte ich, dass Gott in mein Leben eingreift und einen Unterschied macht? Mal ehrlich, wie oft ist es, dass man einfach nur sein Ding macht? Dass man einfach nur irgendwie mitschwimmt? Oh, ich müsste mich jetzt mal wieder blicken lassen im Gottesdienst, ansonsten werde ich gefragt, warum ich schon ein paar Wochen nicht da war. Was ist das? Und ich glaube, dass wir keine Erwartungshaltung haben, keine Hoffnung, keine wirkliche, echte Hoffnung. Liegt daran, dass wir so einen Mangel im Glauben auch oft haben und unsere Nachfolge geistlos ist. Denn das, was von Jesus dort ausging, hat eine Anziehungskraft. Sprühen wir so eine Anziehungskraft aus? Ist das etwas, wo Menschen sagen, wenn ich das mitbekomme, was in deinem Leben geht, was in deinem Leben möglich ist mit diesem Jesus, vervielfältigt sich dann da etwas? Eine Hoffnung, ich will auch an diesen Ort. Ich will auch an diese Quelle angeschlossen werden. Bei Jesus war das so. Und bei den Menschen, die mit Jesus in Berührung kamen, da ging etwas. Da war eine Kraftauswirkung. Aber ich frage mich, wenn wir keine Erwartungen haben an unseren Jesus, wir haben es vorhin gehört, an unseren Freund, an unseren Retter, an unseren König, wie attraktiv ist eigentlich so eine Beziehung? Wie attraktiv ist eine Beziehung, die völlig ohne Erwartung und ohne Hoffnung funktioniert? Möchtest du eine Beziehung, auch im natürlichen Bereich, möchtest du eine Beziehung führen, wo Bewegung ist oder wo Stillstand herrscht? Kennt ihr solche Beziehungen? Wo nichts geht? Wo kein Vorwärtskommen ist? Wo man das Gefühl hat, man tritt auf der Stelle? Da ist irgendwie Verkümmerung statt Wachstum? Das kennen wir auch aus dem Zwischenmenschlichen. Das kennen wir sogar mit unseren Allerliebsten. Und jeder weiß, wie katastrophal das ist, wie man darunter leidet auch, dass es nicht weitergeht, weil da keine Hoffnung mehr da ist. Die Erwartung ist tot und man lebt einfach nebeneinander her. Das kennen die besten Ehepaare. Und wer das registriert, der ist betrübt in seiner Seele. Könnt ihr euch vorstellen, dass es dem Herrn auch so geht? Wo kein Interesse da ist, was aus uns beiden werden kann. Wie man in Kooperation wachsen kann, über sich hinaus. Wie man in Ergänzung miteinander dieses Spiel spielen kann, dieses Leben leben kann. Auch Gott tangiert das. Wenn wir in die alttestamentlichen Propheten schauen, ich lese gerade das Buch Hesekiel, mich trifft es immer so sehr, wie Hesekiel im Namen Gottes spricht und er sagt wiederholt, Volk, der Herr spricht, ihr habt mich vergessen. Sie würden sagen, Moment mal, wir sind Juden, wir sind beschnitten, wir gehen in den Tempel und wir kennen die Gebote Gottes. Und trotzdem sagt Gott, ihr habt mich vergessen. Da ist nichts mehr. Da ist was verkümmert. Da ist etwas zum Stillstand gekommen. Und ich frage mich, ob wir uns einen geistlichen Lebensstil angewöhnt haben, der geistlich gar keine Ziele mehr verfolgt. Gott will das nicht. Gott gefällt das nicht. Gott gefällt es nicht, wenn wir keine Erwartungshaltung an die Beziehung zwischen ihm und uns haben. Gott verabscheut das. Das ist nichts, woran er wohlgefallen hat. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben, aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Und jetzt wird ein bisschen erklärt, was diesen Glauben auszeichnet. Genau hinhören. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, also dass er existiert, und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Gott hat Wohlgefallen daran, wenn du an ihn glaubst, das heißt, wenn du glaubst, dass er existiert, aber das nicht genug, sondern dass du, wenn du dich ihm nahst, auch fest darauf vertraust, er ist mein Belohner. Das ist doch spannend, wie Gott unterwegs ist. Er möchte, dass wir dieses Vertrauen, dieses Zutrauen zu ihm haben, dass er uns beschenkt, dass er uns segnet, dass er unsere Quelle ist, dass er unser Wasser, dass er unsere Nahrung ist, dass wir das erfahren, dass es einen Effekt hat in unserem Leben. Aber viel zu schnell können wir in so einen Modus kommen, wo wir nicht die Erwartung haben, dass wenn wir Gott nahen, so wie hier und heute jetzt, dass diese Begegnung wirklich einen Unterschied machen kann und er dir Belohner sein möchte. Wir haben einen Gott, der gerne gibt. Das ist eine Haltung, die Gott Ehre gibt, weil sie ihn groß macht und wir von ihm Dinge erwarten, die uns Menschen leider nicht geben können. Und daran hat uns in der vergangenen Woche jeder, der den Bibelleseplan gelesen hat, auch Jakobus erinnert. In Jakobus 1, Vers 17 heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Was für ein Wort. Gott möchte als derjenige bekannt sein, der Geber guter Gaben ist. Von ihm kommen alle guten Gaben. Glaubst du das? Erwartest du das? Und bekommen das Menschen in unserem Umfeld mit? Da ist eine Anziehungskraft, die von ihm ausgeht. Und genau das, diese Haltung, hat diese zwei Blinden hier gekennzeichnet. Und wenn wir uns ihren Herzensschrei in Vers 27 anschauen, dann erkennen wir auch, was sie konkret in die Nähe Jesu motiviert hat. Es heißt, erbarme dich, unser Sohn Davids. Sie haben das geglaubt, woran uns Jakobus in der letzten Woche erinnert hat, dass der Herr, Jakobus 5, Vers 11, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Sie haben von diesem Jesus mitbekommen. Sie haben von Jesus gehört. Und die Worte, die sie hier wählen, beschreibt etwas, was sie von diesem Jesus erfahren haben, was in ihr Herz gerutscht ist. Und das, was im Herzen drin ist, das geht über den Mund, ne? Also sie offenbaren damit, was ist denn da eigentlich los gewesen? Wovon wurden sie erfasst? Welches Feuer brennt in ihrem Herzen, dass sie jetzt hingehen und anfangen zu sprechen? Erbarme dich, unser. Erbarmen ist etwas, was dich kennzeichnet. Tiefes Mitgefühl, Barmherzigkeit ist das, was wir von dir gehört haben. Und das ist etwas, was wir für uns brauchen. Wenn wir das Matthäusevangelium lesen, und wir sind schon eine ganze Weile dabei, dann wirst du Jesus als jemanden kennenlernen, der bekannt ist für Wahrheit und für Klartext. Dass Jesus nicht lang rummacht, wenn er etwas erkennt, dann sagt er die Wahrheit. Auch wenn sie unangenehm ist, auch wenn sie schmerzt, er spricht sie aus und er spricht sie in dein und mein Leben. Jesus ist ein bisschen auch irgendwie unangepasst und auch unangenehm. So, Jesus, das sagt man nicht. Ich sage, was man sagt und was man nicht sagt. Und er sagt es dennoch. Und so wichtig und richtig das auch ist, dass es diese Liebe zur Wahrheit gibt und Klartext gesprochen wird, das herzliche Erbarmen darf niemals in Frage gestellt werden. Und das finde ich spannend. Dass bei aller, ich sag mal, Schärfe, die Jesus auch in seinen Reden so drin hat, dass sie trotzdem wissen, so sehr er für Klartext bekannt ist, wie das Erste, was über unsere Lippen kommt, Erbarmen. Erbarmen ist bei dir. Nicht nur Klartext, nicht nur Härte, nicht nur Wahrhaftigkeit. Da können wir Christen auch ganz schön vom Pferd fallen. Erbarmen muss unbedingt die Kunde sein, die von diesem Ort ausgeht. Dass Menschen hierher kommen. Ja, Orientierung ist gut. Klare Worte, ja, aber Erbarmen finde ich hier. So sagt ein Paulus, der als Apostel viele Gemeinden betreut hat und auch die Gemeinde in Korinth. Er hat 2 Briefe an die Korinther geschrieben. Und die Korinther, das waren Personen, wo er ziemlich, ich sag mal, das Wort Gottes richtig reinhämmern musste. So, hey Leute, in eurem Leben geht's drunter und drüber. 1, 2, 3. Im 2. Brief lesen wir, wie er den beginnt, 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 5, was nicht fehlen darf. Dort beginnt er so mit so einer Art Gebet. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Oder du kannst übersetzen, überströmend, mehr als genug. Also, dass wir mit Jesus unterwegs sind, das kostet einen Preis. Das nennt er Leiden des Christus. Man erlebt Abgrenzung, man erlebt Hohn, schlechtes Reden, Lästereien. Das erlebt man als Christ. Verfolgung, wir haben es vorhin gehört. Das ist das eine, aber Gott tröstet uns auch in allen diesen Dingen. Und dieser Trost, diese Erbarmung, die wir von ihm empfangen, empfangen wir, damit wir sie wiederum weitergeben können. Und das ist nicht nur eine kleine Packung, sondern dieser Trost soll mehr als genug sein. Der Becher, mein Becher, wird von Trost Gottes so gefüllt. Sein Erbarmen ist so voll, dass mein Becher überfließt. Und davon so viel drin ist, dass es an andere weitergeht. Auch das ist ein Paulus. Liebe Korinther 1, 2, 3. Ja, mal wieder Ordnung in den Laden. Aber auf der anderen Seite Trost und Erbarmen. Erbarme dich, unser Sohn Davids. Das ist etwas, was sie von Jesus erwartet haben. Das, was sie geglaubt haben. Und diese Einstellung Jesu ist nicht nur einfach für wenig Auserkorene da, sondern sie sagen, erbarme dich unser Sohn Davids. Die haben irgendwie diese Selbstverständlichkeit, ja, wie kommen sie eigentlich da drauf? Ich gehe auch nicht einfach zum König und sage, jetzt bin ich dran. Moment mal, Audienz, ja, hast du irgendwie eine Berechtigung zu kommen? Eigentlich muss der König sagen, dass du kommst. Was fällt dir ein? einfach zum König aller Könige zu kommen und sagen, jetzt bin ich aber an der Reihe. Hast du ein Ticket gezogen? Erbarme dich unser, Sohn Davids. Es zeigt uns, es braucht keine Voraussetzung, es braucht keine Qualifikationen, um zu Jesus zu kommen. Ich spreche hier von einem heiligen Egoismus. Egoismus ist ja schlecht, ja? Aber in der Begegnung mit Jesus gibt es einen heiligen Egoismus, wo ich vor Gott stehen kann und sagen kann, jetzt bin ich mal an der Reihe. Ich brauche dich. Ich sehe, wie du dein Erbarmen ausgießt über andere. Jetzt bin ich hier. Diesen heiligen Egoismus schätzt Jesus. Er ist nicht dagegen. Weil es zeigt ihm, dass du ihn als das achtest, was er wirklich ist. Als Herr, als König, als derjenige, der dir das geben kann, was du brauchst. Weil wir uns an unseren Schöpfer wieder verbinden wollen und sagen, von dir will ich. Ich will von dir empfangen. Deswegen gehe ich nicht zu irgendwem anders, sondern ich komme zu dir. Erbarme dich, unser Sohn Davids. Wie kommen Sie überhaupt auf die Idee, dass das auch wirklich Wahrheit werden kann in Ihrem Leben, in Ihrer Not, dass sich Jesus Ihrer erbarmt? Die Zuversicht schöpfen Sie daraus, dass Sie wissen, wer er ist und zu was er imstande ist. Sie sagen hier, erbarme dich, unser Sohn Davids. Das allererste Mal im Matthäusevangelium, dass Menschen das über Jesus aussprechen, dass er der Sohn Davids ist. Immer wieder bezeichnen Menschen Jesus als Sohn Davids, und wenn es euch ungefähr so wie mir geht, dann regt sich da in mir wenig, wenn ich diesen Begriff höre. Also wenn man keine Vorkenntnis hat, denkt man, jo, komm weiter im Text, was passiert denn da? In unserer allerersten Predigt aus dem Matthäusevangelium im September 2021, so lange sind wir schon an diesem Evangelium dran, wird Jesus so eingeläutet, dass er der Sohn Davids ist. Aber jetzt kommt der Moment, wo das allererste Mal Menschen das laut aussprechen, du bist der Sohn Davids, du bist der Messias, du bist der versprochene König, du bist der versprochene Retter, auf den wir warten. Denn dieser Titel Sohn Davids gründet sich auf ein Versprechen Jahrhunderte zuvor im Alten Testament, dass es einen Nachkommen geben wird in Davids Königslinie, und dieser Nachkomme wird mächtig herrschen und regieren, und es wird eine massive Segnungszeit anbrechen, wenn der Sohn Davids kommt. Und jetzt kommen sie und sagen nicht einfach, erbarme dich unser Lehrer oder Jesus von Nazareth, sondern Sohn Davids. Du bist der, in dem alle Hoffnung gebündelt ist. Die Person, die wirklich etwas reißen kann, die wirklich etwas verändern kann. Nicht umsonst verwenden wir auch heutzutage in unseren Breitengraden immer noch diese Sprache des Messias, der Versprochene. Und so siehst du es immer wieder, wenn irgendwelche Politiker daherkommen und so, ja, Obama war ein Messias. Wen hatten wir noch, wer ein Messias war? Ein Scholz war mal ein Messias in Deutschland. Und ein Messias, man erwartet Übermenschliches von dieser Person. Dass das alles zum Scheitern verurteilt ist, wissen wir schon vorher. Natürlich lächerlich, von einem Menschen zu denken, dass er eine Messiasgestalt sein kann. Aber der Geist dieser Welt denkt das nun einmal und baut gerne Anti-Messiasse auf, Antichristusse. Diese Königsherrschaft von Jesus zeigt sich, dieser Sohn Davids-Titel zeigt sich darin, dass er Schwache stärkt, Gebundene befreit und Verwundete heilt. Nichts ist für ihn zu groß, nichts ist für ihn zu klein, und das wissen sie. Und als diese, das ist schon interessant, ne? Sind Blinde, die nichts sehen, sind aber die Ersten, die erkennen, wer Jesus ist. Sohn Davids, der Oberhammer. Du kannst dich in einem Modus befinden, wo die Erbarmungen Gottes dich noch nicht getroffen haben, Die haben ja noch nicht das, was sie wollen. Das, was sie erbeten, was sie sich wünschen, haben sie noch nicht. Aber sie haben jetzt schon alles. Wenn du noch nicht den Segen erlebst in deinem Leben, um den du vielleicht seit Jahren betest, heißt das nicht, dass du nichts hast. Wenn du in Jesus den Sohn Davids und den Messias erkannt hast, hast du mehr erkannt als viele, viele anderen. Verstehst du? Wir sind nicht erst dann Gesegnete, wenn wir unseren Umstand verändert haben. Wir sind dann Gesegnete, wenn wir Jesus erkannt haben, wenn wir wissen, wer er ist. Also lass dich ermutigen von diesen zwei Blinden, die immer noch irgendwie, die liegen ja mit ihrer Situation irgendwie immer noch am Boden und dennoch zeichnet sie hier etwas aus. Eine tiefe Erkenntnis, eine tiefe Wahrheit. Sie haben erkannt, wer der Sohn Gottes ist. Und das ist unglaublich. So, ich schlage vor, wir gehen in den nächsten Vers. Vers 28. Wir beginnen aber mit der ersten Hälfte. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm. Hier bleiben wir mal kurz stehen. Jesus wird dann gleich was fragen. Ne? Seid ihr euch im Klaren, was wir hier gleich machen? Wie reagiert Jesus bis hierhin? Wichtig, er ist gerade auf dem Weg ins Haus und im Haus kommen dann die Blinden. Moment mal, die Blinden waren gerade mit Jesus unterwegs. Sie waren auf der Straße, sie schreien zu ihm, erbarme dich unser Sohn Davids. Das haben sie bestimmt nicht nur einmal gemacht, denn sie waren keine artigen Deutschen, sondern haben das immer und immer wieder gesagt, erbarme dich unser Sohn Davids, erbarme dich unser. Und Jesus geht, Jesus läuft, hört Jesus nicht. Braucht Jesus einen geschlossenen Raum, um zu verstehen, was Leute sagen? Jesus geht, sie folgen. Und was macht Jesus? Jesus geht in ein Haus. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde. Du von Jesus alles erwartest, bist der Erste, der erkannt hat, Sohn Davids, Messias, versprochene Retter. Und du läufst hinter ihm her und er dreht sich gar nicht um. Sondern geht noch in ein Haus. Ey, viele würden an dieser Stelle sagen, okay, dann geh du in dein Haus, ich geh in meins. Sie gehen hinterher und in das Haus rein. Also Jesus reagiert bis hierhin gar nicht. Und das ist schon ziemlich verwunderlich. Denn unsere Passage davor zeigt uns einen ganz anderen Jesus. Denn in Vers 18 und 19 unseres Textes heißt es, es kam ein Vorsteher herein und warf sich vor Jesus nieder und sprach, meine Tochter ist eben verschieden, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Und Jesus stand auf und folgte ihm und seine Jünger mit ihm. Jesus wird einmal um eine Sache gebeten. Jesus steht auf und geht. Sofort. Aufmerksamkeit, alles klar. Wir machen das jetzt. Hier ist Jesus ganz anders. Ein ganz anderer Jesus, den wir auf einmal hier sehen. In Matthäus 15, Vers 22 und 23 finden wir das erneut, dass Jesus so handelt. Und siehe, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie, wir haben es hier wieder, Menschen schreien oft, wenn sie sein Erbarmen suchen, schrie und sprach, erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen, er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Was sollen wir davon lernen? Eben gerade haben wir noch in den Versen zuvor gesehen, Jesus hört, steht auf, handelt. Hier schenkt er dem gar keine Beachtung, geht einfach und geht ins Haus und die müssen sogar noch ins Haus reinkommen und wieder ihre Bitte vortragen. Ich lerne dadurch, dass Jesus unberechenbar ist. Jesus handelt nicht nach unseren Mustern, die wir ihm gerne auferlegen. Jesus ist nicht systematisierbar und in Boxen zu legen, sondern Jesus ist oft unvorhersehbar, wie er die Dinge tut, die er tut. Das bedeutet nicht, dass Gott willkürlich ist, dass er ein Versprechen geben würde und dann das Versprechen brechen würde. Nicht falsch verstehen. So ist Allah. Er ist willkürlich. Könnt ihr im Koran nachlesen. Aber Gott ist vollkommen treu und zuverlässig in dem, was er sagt, das tut er. Aber in vielen Dingen lässt Gott offen, wie er die Dinge handhabt. Und auch wie er mit Kranken verfährt, ist oft sehr, Herr, es liegt bei dir. Wir können nicht einfach von einer Situation ausgehen und sagen, das ist die Weise, wie es funktioniert und so funktioniert es immer. Ja, lies alleine mal Kapitel 8 und 9 im Matthäus-Evangelium und du siehst das mannigfache Handeln Jesu, wie unberechenbar ist und unvorhersehbar für uns. Warum? Gott ist komplex. Gott ist vielfältig. Wir dagegen sind einfältig. Und wer mit einer Frau verheiratet ist, weiß, auch einfältige Menschen können sehr vielfältige Personen sein. Unkomplex. Ja, wie viel mehr dann der Herr, der tiefgründig ist, dessen Gedanken nicht unsere Gedanken sind. Die Blinden stehen da und sind irgendwie blank. Jesus, was ist da los? Hörst du nicht, was ich sag? Jesus, ich rede nicht nur, ich schreie, bis ich heiser bin. Und du siehst nicht, du hörst nicht und gehst weiter. Die Blinden werden in Unwissenheit gehalten. Und bis zu diesem Zeitpunkt verstehen sie nicht, warum Jesus so handelt. Wir müssen lernen, Jesus ist uns keine Rechenschaft schuldig. Jesus, wir sind nicht in der Rolle einzufordern, dass Gott uns die Dinge erklären muss, warum die Dinge wie sie sind. Ich weiß, das ist hart, weil die Frage warum ist ja eine, die uns als Menschen, die ganze Menschheitsgeschichte so durchdringt. Die Blinden bekommen keine Antwort auf diese Frage. Sie werden in Unwissenheit gelassen. Und lasst uns kurz hier verweilen. Jesaja 45, 9 heißt es, weh dem, der mit seinem Bildner, also der ein Tongefäß macht, der mit seinem Bildner oder Schöpfer rechtet. Eine Scherbe unter irdenen Scherben bist du. Sagt etwa der Ton zu seinem Bildner, was machst du? Und sagt etwa dein Werk von dir, er hat keine Hände? Maß dir das nicht an. Du bist die Masse. Er ist der, wie sagt man, Toner? Töpfer. Danke. Toner. Töpfer. Alle Ernsthaftigkeit, zack, raus, wie aus einem Luftballon. Daniel 4, Vers 32, wir hatten es vorhin in deinem Gebet mit Nebukadnezar. Der König Nebukadnezar, der dachte, der ist der König der Könige und er bestimmt die Dinge, wie sie passieren, musste konstatieren. Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet und nach seinem Willen verfährt er mit dem Herr des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Hiob 42, 1 bis 3. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Meine Lieben, ein Jesaja, ein Daniel, ein Hiob sagen diese Dinge. Ich will mich mit diesen Typen nicht anlegen. Die wussten, Gott spielt in einer anderen Kategorie und er tut die Dinge, wie er sie tut. Das heißt nicht, dass das einfach ist. Ein Hiob hatte viel zu lernen und dennoch gilt es, sich zu demütigen vor dem Allmächtigen und zu sagen, du bist der Schöpfer, du bist komplett souverän in dem, was du tust und ich verstehe die Dinge nicht und ich werde mir nicht anmaßen zu sagen, was tust du? Du hast deine Gründe und die Blinden haben es in diesem Augenblick nicht erkannt. Jesus antwortet nicht auf die Bitten der Blinden und wartete, bis er im Haus war. Und erst die letzten Verse, die Verse 30 und 31, lösen das Geheimnis auf, Erst zum Schluss, erst am Ende verstehen sie, warum Jesus ihnen nicht geantwortet hatte. Denn es heißt in Vers 30, und ihre Augen wurden geöffnet und Jesus bedrohte sie. So, hartes Wort. Jesus bedrohte sie und sprach, seht zu, niemand erfahre es. Sie aber gingen hinaus und machten ihn bekannt in jener ganzen Gegend. Also wenn ich das lese, das ist so eine Art Ungehorsam, den kann man irgendwie, wie soll man sagen? Ja, den Ungehorsam kann man nachvollziehen. Den kann man nicht so böse nehmen. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, was ich draus machen soll. Aber eins weiß ich. Jesus hat geschwiegen. Jesus ist weitergegangen. Vielleicht ist er, als er gehört hat, Sohn Davids, ist er wahrscheinlich sogar noch schneller gegangen. Schnell in das Haus, damit ich in Ruhe mit ihm bin. Denn in den damaligen Tagen war die Vorstellung, der Sohn Davids, der Messias, ist derjenige, der endlich ein politischer Führer ist und der es hier zu einem irdischen, glorreichen Reich schaffen wird. Und wir werden als seine Diener in diesem irdischen Königreich dienen. Aber das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Jesus wollte etwas anderes. Jesus wollte unsere Herzen erobern. Er will ein Königreich nicht nur an einem Ort, sondern er möchte, dass der Herr angebetet wird auf dem ganzen Erdball, auf dem ganzen Globus soll sich das Reich Gottes ausbreiten. Danke. Hält das? Und diese Vorstellungen waren extrem, weil mit dieser politischen Führerschaft ging auch einher, wir erleben hier gerade eine politische Besetzung durch eine Fremdmacht Rom und Jesus, wenn du da bist und du der Sohn Davids bist, dann können wir endlich unsere Schwerter auspacken und wir können unsere Feinde abschlachten, niedermetzeln und endlich in Freiheit leben. Aber das ist nicht die Freiheit, die Jesus zuallererst im Sinn hatte. Und zwar eine Freiheit von Satan und Sünde. Die sollen die Menschen erfahren. Und wenn er dort hört, dass als allererstes Leute kommen, Sohn Davids, okay. Wenn ich jetzt hier handle, dann werde ich diese Vorstellung, diese falsche Vorstellung, was Jesus zu tun hat, werde ich dann nähren und das möchte ich nicht. Die Zeit dafür ist noch nicht da. Jesus wird irgendwann wiederkommen, ja. Und dann wird er auch in Kraft und Macht seine Power demonstrieren und regieren. Aber diese Zeit ist noch nicht da. Und deswegen zieht er sich zurück und sagt, das soll jetzt noch nicht die Runde machen. Vor allem nicht in Verbindung mit Messias, Sohn Davids. Das erfahren die Blinden erst ganz zum Schluss. Auch du wirst vielleicht gewisse Dinge, die in deiner Biografie passieren, auch erst ganz zum Schluss erfahren. Und Gott mutet uns das zu. Und Gott erwartet, dass seine Anziehungskraft auf uns so stark ist, dass wir dieses Zweifeln, ja, dass wir das überwinden und trotzdem uns an Jesus halten. Jesus, ich halte mich an dich, auch wenn ich das nicht verstehe. Und wir sollten als Christen auch nicht nach draußen gehen und so tun, als wenn wir die Dinge verstehen würden. Wir sollten nicht so ein Bild von uns geben, so, ja, wir können alles erklären. Wisst ihr, ich finde es manchmal eine Katastrophe, wenn Christen mit Not konfrontiert sind und dann eigentlich sind das Situationen, wo man nichts sagen kann und Christen fangen an zu reden und zu labern und zu quatschen. Sei einfach ruhig, du weißt es nicht. Aber wir haben irgendwie das Gefühl, wir müssen helfen. Jetzt spucken wir irgendetwas Frommes raus, was noch nicht mal eine Grundlage hat in dem Wort Gottes. Denke ich manchmal, du machst es Ärger. Sei einfach ruhig. Wenn du nicht verstehst, sag doch einfach, du verstehst nicht. Und trotzdem halte ich an meinen Jesus. Ja, ist das nicht irgendwie eine Schwachheit im Glauben? Hey, mein Lieber, wenn jemand sieht, ich verstehe Dinge nicht, obwohl ich leide und halte trotzdem an diesem Jesus, dann wird sich vielleicht mein Gegenüber fragen, was ist an diesem Jesus, dass du trotzdem an ihm hältst? Was ist in diesem Christus zu finden, dass du in dieser Not trotzdem seinen Namen lobst und erst und preist? Seht zu, niemand erfahre es. Jesus möchte keine falschen Vorstellungen nähren. Jesus gibt uns hier in diesem Vers keine Legitimation, dass wir keine Lust haben zu evangelisieren. Ja, einige lesen diesen Vers und denken, oh ja, Halleluja, ich brauche nicht evangelisieren, weil Jesus sagt ja, niemand erfahre es. Das war in dieser Zeit, in dieser Epoche, ein wichtiger Hinweis für die Menschen, die das gerade gehört haben. Wir gehen weiter. Wir sind in Vers 28 und 29 und dann haben wir uns alle Verse angeschaut. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm und Jesus spricht zu ihnen: Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sagen zu ihm: Ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben. Wir haben in den vergangenen Monaten sehr viele Lektionen gelernt rund um das Thema Heilung. Wie betet man für Kranke? Welchen Willen hat Gott für unsere Zeit, was das Thema Heilung angeht? Dort haben wir uns viele, viele Facetten angeschaut. Und hier lernen wir auch wichtige Dinge, wenn es ums Thema Heilung geht. Diese Passage erinnert uns an eine Wahrheit, die wir schon gelernt haben, dass unser Glaube an Heilung niemals bedeutet, durch unsere Vorstellungskraft Wirklichkeit zu erzeugen. Noch einmal, das wird einfach durch unsere Vorstellungskraft, ich glaube, ich fokussiere etwas, beim mentalen Training macht man solche Dinge. Ich visualisiere das in meinem inneren Auge und halte das für wahr. Und weil ich das ohne zu zweifeln für wahr halte, wird es Realität. Dieses Denken schlittert zunehmend in christliche Kreise und entkoppelt eigentlich das Heilungsgeschehen völlig von dem, was hier geschieht. Jesus sagt nicht: Glaubt ihr, dass euer Glaube das einfach zustande bringen kann, sondern er sagt: Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Die Konzentration liegt nicht auf mich selber, dass ich etwas durch Willenskraft in die Realität befördere, sondern die Fokussierung ist auf ich, auf Jesus. Er ist der Arzt. Und nicht meine Vorstellung ist mein Gott, um das ich kreise und rumtanze wie um einen Götzen, sondern ich hänge mich an Jesus. Und so manche Heilungstheologie ist völlig christusleer, weil sie sich nicht mehr auf Jesus konzentriert, ihn im Blick hat, den souveränen König, der so handelt, wie er es alleine will. Jesus fragt: Glaubt ihr, dass ich das tun kann? Ja, dem Glaubenden ist alles möglich, sagt Jesus. Aber das bedeutet, dass Jesus durch unseren Glauben, durch unser Vertrauen an ihn handelt. Aber nicht einfach, indem wir uns in etwas hineinsteigern und etwas für Realität erachten, losgelöst von der Person Jesus. Natürlich habe ich einen Wunsch. Meinetwegen habe ich auch eine Vorstellungskraft. Das ist völlig Latte. Die Frage ist: Drehe ich mich um Jesus? Und das ist das, was er die da fragt. Glaubt ihr, dass ich das tun kann? Wisst ihr, wir leben in wirklich, wirklich sehr, sehr verrückten Zeiten. Es gibt diese Theorien, das ist ein Rieseneinfallstor in der Kirche, dass wir so eine Art kleine Götter wären. Wir sind kleine Götter und wir können aus unserem eigenen Willen Dinge in Existenz rufen, weil wir als Ebenbilder Gottes geschaffen wurden. Leute, das ist eine Irrlehre sondergleichen. Wisst ihr, und es ist schwierig, heute über diese Dinge zu sprechen, weil dann gleich so, okay, Heilung, die glauben an Heilung, dass Gott Wunder tut, die legen Kranken die Hände auf, so wie es die Apostel gemacht haben, so wie Jakobus uns das weitergibt. Sind das etwa Charismatiker?
Und dann, wenn das Charismatiker sind, dann haben die diese magischen Vorstellungen, dass wir wie kleine Götter sind und dass wir in unserer Willenskraft Dinge in Existenz rufen als Ebenbilder Gottes. Leute, das sind Karikaturen der Charismen, der Geistesgaben, die Gott uns gegeben hat. Mit so einer Vorstellung charismatischen Wirkens habe ich und diese Gemeinde, zumindest solange ich hier atme, nichts zu tun. Von diesen Dingen distanzieren wir uns scharf. Aber das bedeutet nicht, dass wir das Anliegen der Heilung irgendwie ausklammern würden. Nein, das tun wir nicht. Es gibt Menschen da draußen, die diese Dinge extrem missbrauchen und Menschen auch in Not bringen und falsche Gedanken einpflanzen. Aber nur weil es andere missbrauchen, heißt es nicht, dass wir es nicht in rechter Weise gebrauchen sollen. Und darum hörst du uns auch hier viel von der Kraft des Heiligen Geistes reden, weil es nun mal das Zeitalter ist, wo er uns gegeben ist und wir in Kooperation mit ihm arbeiten wollen und gucken, was hast du Jesus getan, was haben deine Apostel getan und was sollen wir davon lernen? Aber wir werden nicht darauf reinfallen, in diese ganzen skurrilen Theorien, wie wir irgendwie als kleine Götter umherwandeln und unseren Willen umsetzen. Hier auf Erden wird durch unser Gebet allein ein einziger Wille umgesetzt und das ist der Wille Gottes. Wie er im Himmel geschieht, geschieht er auch auf Erden. Das ist das einzige Gebet, was wir beten können. Da ist auch nichts, wo ich sage, ich habe hier einen Willen, losgelöst von dem, was der Herr möchte und das wird jetzt in Realität gerufen. Das ist Nonsens. Jesus lehrt uns im Vater unser, wie wir beten sollen und sagt auch, wer bittet, dem wird gegeben. Und nicht wer rumläuft und Dinge in Existenz ruft, der hat die Dinge. Wenn ihr solche Bücher lest, verbrennt sie. Schmeißt sie weg. Verschenkt sie auch nicht weiter. Es gibt ja manchmal so Ideen, ja, ich komme aus der Esoterik, jetzt habe ich so viele Esoterikbücher, was soll ich machen? Ich verschenke die mal lieber weiter. What? Weg damit! Wer braucht so einen Müll? Im Internet ist richtig viel Zeug, was in diese Richtung geht. Hört auf, diese Dinge zu konsumieren. Unser Denken wird geprägt. Vielleicht fragen sich einige, warum machen Sie das jetzt mit dem Bibelleseplan? Warum lesen wir Bibel? Es geht nicht einfach nur darum, dass wir sagen, ein guter Christ liest Bibel und jeder Christ sollte wenigstens am Ende seines Lebens sagen können, ich habe einmal die Bibel durchgelesen. Jesus sagt seinen Jüngern, dass der Heilige Geist seine Jünger erinnern wird daran, was er ihnen gesagt hat. Um erinnert zu werden, musst du gehört haben. Wir lesen Bibel. Wir füllen uns mit den Worten Gottes, damit wir erinnert werden an diese Dinge. Aber wenn wir uns mit negativen Dingen, die die Schrift nicht lehrt, wenn wir unseren Sinn damit füllen, dann werden wir auch auf komische Abwege gehen. Und davon müssen wir uns fernhalten. Mit so einer Art, so einer Spielart von Charismatik haben wir hier nichts zu tun. Er geht weiter. Jesus fragt sie, und ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen. Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Es ist so wichtig, dieses Wort sich zu unterstreichen und zu highlighten. Jesus fordert von uns nicht, etwas zu wissen, was Jesus will. Du musst glauben, dass er will und dann empfängst du. Das ist nicht die Frage, die Jesus den Blinden hier stellt. Er fragt nicht, wisst ihr, dass ich will? Glaubt ihr, dass ich will? Sondern glaubt ihr, dass ich in der Lage bin, dass ich die Macht habe, dass ich die Kontrolle besitze, dass ich die Dynamis, dass ich die Durchschlagskraft habe, um das zu bewirken? Und ich möchte euch erinnern, uns rennt die Zeit. In Kapitel 8, Vers 2 haben wir den Aussätzigen gehört, wie er sich vor Jesus niederwirft und spricht, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er sagt nicht, Herr, du willst, und deswegen passiert das jetzt, sondern wenn du willst, und das steht allein bei dir, dann kannst du mich reinigen. Das ist ein Gebet, was der Herr liebt. Das wird manchmal so verpackt irgendwie, ja, das ist irgendwie so eine ungläubige Haltung, die du an den Tag legst. Nonsens. Das ist eine Haltung des Glaubens. Gott, du kannst alles. Und es ist eine Haltung der Unterordnung. Du bist König, ich nicht. Du bist Herr, ich Sklave. Harte Sprache, das ist aber genau das, was die Bibel immer und immer wieder beschreibt. Wir sind in kompletter Abhängigkeit zu dir. Wenn du willst, dann kannst du. Schau dir bitte diese Predigt an, wenn du zu diesem Thema eine Frage hast. Auch das ist wirklich ein falsches Denken, was durch unsere christlichen Kreise geht, vor allem durch die charismatischen Zirkel. Bereit für Jesu Heilungsdienst hieß die Predigt. Aufschreiben, anhören. Wir gehen weiter und wir gehen dann hoffentlich zum Schluss. Auch was die Predigtlänge angeht, ist der Herr ja souverän. Amen, ja. Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Jesus möchte sicherstellen, dass wir nicht verpassen, worum es hier eigentlich geht. Er sagt nicht, glaubt ihr, dass ich etwas tun kann? Er sagt, glaubt ihr, dass ich dies, du kannst auch übersetzen, dass ich so etwas tun kann? Also konfrontiert mit diesem ganz konkreten Leiden, dass blinde Menschen nicht sehen können. Glaubt ihr, dass ich diese Art, so etwas, was ihr hier gerade habt, dass ich so etwas wiederherstellen kann? Was sagen die Blinden? Ja, Herr, mich packt das. Das sind Menschen, die haben ihre ganze Biografie, leben sie in einer Wirklichkeit der Blindheit. Ihre ganze Existenz sagt ihnen, das ist nicht möglich zu kurieren. Ihr Erfahrungshorizont muss eigentlich sagen, nein, Herr, das geht nicht. Und es sind nicht andere, die da stehen und sagen, ja, das wird schon, sondern die Blinden selber glauben, dass Jesus dazu in der Lage ist, so etwas wiederherzustellen und zu heilen. Das ist außerhalb alles Möglichen und Erlebbaren. Und trotzdem legen sie alles auf eine Karte und sagen, wenn wir dich sehen, dann gibt es hier kein Unmöglich, sondern wir glauben, dass Unmögliches möglich werden kann. Glauben wir, und das ist herausfordernd, glauben wir, dass Jesus so etwas heilen kann. Und sagt nicht zu schnell, ja, Pastor. Unser Verhalten und unser Beten zeigt nämlich, was wir glauben. Wie viel Mut hast du in dir, für Unmöglichkeiten in den Riss zu treten und zu beten? Und oftmals ertappe ich mich dabei, dass ich mehr Freimütigkeit habe, für Dinge zu beten, die ich auch irgendwie im Griff habe und lenken und beeinflussen, manipulieren kann. Aber die Dinge, die völlig außerhalb meiner und unserer Reichweite sind, dann wird das Gebet leiser. Die Blinden zeigen mir hier, wir glauben, dass Jesus so etwas heilen kann. Und ich frage uns, wie sehr sind wir bereit, für Blinde zu beten? Und da kannst du jetzt alles anreihen an diesen Blinden, was aus deiner Sicht unmöglich ist. Wie sehr haben wir die Erwartungshaltung, dass die Kraft Gottes durch unser Gebet wirkt und hier in Emmendingen Unmögliches möglich wird? Wisst ihr, ich erlebe in unserer Region keine Bekehrungswelle. Ich erlebe nicht, dass zuhauf und massenweise Menschen zum Glauben kommen. Hindert mich diese Erfahrung oder Nichterfahrung von Bekehrungen, hindert mich das jetzt daran, Menschen von Jesus zu erzählen und die Hoffnung zu haben, dass sie auf diese Botschaft reagieren und in die Versöhnung des Vaters, in die versöhnte Gemeinschaft mit dem Vater kommen und sich bekehren zu Christus hin? Nein. Ich habe diese Erfahrung nicht, die ich sehe, dass das zuhauf geschieht. Und dennoch erzähle ich vom Evangelium und erzähle ich von der Liebe Gottes meinen Mitmenschen. Dasselbe geht zum Heilung. Einige sagen, warum redet ihr darüber? Warum legt ihr da so ein Gewicht drauf, dass wir jetzt auf einmal für solche Dinge beten sollen? Erlebst du sie? Was ist das für eine Frage, ob ich die Dinge erlebe oder nicht erlebe? Menschen kommen nicht zum Glauben, ich predige trotzdem das Evangelium. Menschen sind krank und ich bete, sie werden nicht gesund und trotzdem werde ich weiter beten. Weil es ist ja nicht an mir, sondern an dem Herrn. Und ich kann mich erinnern, dass ich vor vielen Jahren war ich mit einer Blinden zusammen und wir haben gesprochen und ich hatte das Verlangen, für sie zu beten. Ich hatte auch den Glauben, dass sie sehen kann, wenn ich bete. Wenn Gott will, na klar. Und ich habe für sie gebetet. Und jetzt alle Christen, die in der Reihe sitzen und hoffen, und hoffentlich ist sie danach auch sehend geworden. Nein, sie ist blind geblieben. Und jetzt weiterbeten. Weiterbeten. Meine Erfahrung und Nichterfahrung darf nicht mein Handeln bestimmen lassen. Nur weil du Dinge erfährst oder sie auch nicht erfährst, kann das dich nicht kontrollieren, sondern alleine das, wozu uns Jesus aufträgt. Tut Fürbitte. Tut Fürbitte. Wir müssen uns nämlich daran erinnern, wozu der Messias fähig ist. Und in Matthäus 11 lesen wir, Jesus sprach, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Wir heutzutage nehmen die ganze Bandbreite von Jesus und von diesen 6 Dingen, die Jesus gesagt hat, schmeißen wir 5 raus und sagen, und Armen wird gute Nachricht verkündet. Aber das andere haben wir keinen Glauben, dass die Dinge geschehen können unter uns. Jesus sagt, das ist das, was mit dem Anbruch des Reiches Gottes mit mir geschieht. Nicht bei jedem und nicht immer. Sind nicht alle Toten auferstanden. Auch zu Jesu Zeiten nicht. Leute sind gestorben und sind auch im Grab geblieben. Aber das ist möglich. Darum ist die Frage berechtigt. Glaubst du, dass Jesus heilen kann? Wie beten wir, wenn wir mit dem Unmöglichen konfrontiert sind? Wie beten wir, wenn alles aussichtslos ist? Ich will nicht aufhören zu glauben, dass Gott ein liebender Gott ist, dass er voller Erbarmen ist und dass er kann. Nicht, ob er will, dass er kann, wenn er will. Und ich will sein Instrument sein, in seiner Hand, dass Menschen gesegnet werden. Darum sollte unser Gebet, unsere Fürbitte, alle Segnungen von Jesus willkommen heißen und Jesus nicht begrenzen, sondern alle Dinge, Herr, die du tun möchtest unter uns, sollen willkommen geheißen werden unter uns, dass du nicht sagen kannst, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sondern Herr, wir bitten dich, der Rest steht bei dir, aber wir rufen, wir schreien zu dir und sagen, hier ist eine Unmöglichkeit. Aber in Anbetracht deiner Macht ist es ein Fingerschnipsen. Herr, darf ich es wieder neu bringen? Darf ich es dir geben? Handle du und erbarme dich unser Sohn Davids. Vielleicht bist du nicht blind, aber du leidest trotzdem. Mein Gebet ist, dass du Jesus glaubst, dass du dich ihm anvertraust und dass er dich anrührt. Und wenn das passiert, vergiss nicht, wem alle Ehre gebührt. Denn als Jesus den Blinden die Augen öffnete, er berührte ihre Augen und dann haben sie gesehen. Das Erste, was sie in ihrem Leben erblickt haben, war Jesus Christus. Wenn wir berührt werden von der Kraft Gottes, dann vergiss nicht, wen du da siehst. Es ist nicht deine Kraftanstrengung, es ist auch nicht der wunderbare Beter, sondern es ist der, dem alle Dinge unterstellt sind und der die Dinge verändern kann. Amen.